Das Jahr 48 begann für Werth in friedlicher Weise mit kaufmännischen und literarischen Arbeiten und einer Geschäftsreise durch Holland. Auf der Börse in Rotterdam erhielt er die Nachricht von der Februarrevolution in Paris. Da ließ er alles im Stich und fuhr eilends über Brüssel nach Paris. Die Revolution war bei seiner Ankunft zwar schon vollendet, aber er kam noch früh genug, um den Freiheitstaumel mitzuerleben und selbst davon ergriffen zu werden. Mitte März kehrte er nach Brüssel zurück und lief, wie der jetzt nach Brüssel übergesiedelte Engels an Marx in Paris schrieb, wie ein wütender Republikaner herum. Die kommunistischen Ideen waren von den politischen in den Hintergrund gedrängt. Es galt nicht mehr, nur die Lage der Arbeiter zu verbessern, sondern durch Staatsumwälzungen den gesamten Völkern die Freiheit zu erkämpfen. Der Handel lag ganz danieder. Die Geschäfte in Brüssel waren daher schnell erledigt, ebenso in Verviers, wo er die deutschen Revolutionen erfuhr. Diese Nachrichten veranlassten ihn, nach Köln zu fahren, wohin auch Marx sich begeben hatte. Er verabredete mit ihm und gemeinsamen Freunden und Gesinnungsgenossen, darunter Engels und Bürgers, die Herausgabe eines revolutionären Blattes in Opposition zu der kölnischen Zeitung, das am 1. Juni zuerst erscheinen sollte. Das neu gegründete Blatt trug den Namen Neue Rheinische Zeitung. Marx, der früher die Rheinische Zeitung redigiert hatte, war Chefredakteur. Außerdem gehörten zur Redaktion Bürgers, Dronke, Engels, Ferdinand und Wilhelm Wolf und Georg Werth. Obgleich das Erscheinen der Zeitung ursprünglich auf den 1. Juli festgesetzt war, veranlasste doch die drohende Reaktion Marx, sie schon 4 Wochen früher erscheinen zu lassen. Da nun alle Arrangements für den Juli getroffen und die meisten Redakteure noch nicht in Köln anwesend waren, so fiel Werth, der Ende April von Brüssel nach Köln übersiedelte, ein großer Teil der Arbeit zu. Und er blätterte in seinen früher geschriebenen Manuskripten, um Stoff für das Feuilleton zu finden. Im August wurde in Köln der große Prozess gegen Lassalle wegen des Kassettendiebstahls verhandelt. Die Enthüllungen aus der vornehmen Gesellschaft, welche dieser Prozess brachte, zusammen mit dem, was Werth darüber im persönlichen Verkehr mit Lassalle und der Gräfin Hatzfeld erfuhr, das gab ihm das Material zu dem satirischen Roman zur Verspottung des deutschen Volkes, Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapanski. Lassalle verkehrte viel in den Kreisen von Werths Freunden, schrieb auch mehrere Artikel für die Neue Rheinische Zeitung. So ergab es sich von selbst, dass auch Werth häufig mit ihm zusammenkam. Die beiden mussten sich gefallen. Lassalles ritterliches Eintreten für die unglückliche, von allen verlassene Gräfin Hatzfeld stimmte durchaus zu Werths Ritterlichkeit gegen die Frauen und zu seinem, man möchte sagen, angeborenen Trieb, den Unterdrückten und Schwachen zu helfen. Auch dass Lassalle sich Heines intimer Freundschaft rühmen durfte, empfahl ihn Werth, der für Heine schwärmte. Geistreich, von bezaubernder Liebenswürdigkeit und angenehmen Manieren im Verkehr waren beide. So mögen sie sich manche Stunde bald mit tiefem Ernst, bald mit heiterem Humor unterhalten haben. Köln war damals der Mittelpunkt für die revolutionäre Bewegung der Rheinlande. Die demokratischen Versammlungen, welche jeden Freitag im Stollwerkschen Saale stattfanden, und Zusammenkünfte der Arbeitervereine steigerten die Aufregung. Und so kam es schon im Juli zu Unruhen und Verhaftungen. Und die Neue Rheinische Zeitung wurde der Beleidigung des Oberprokurators Zweifel angeklagt. Das Dombaufest am 14. bis 16. August 600 Jahre waren seit der Gründung des Doms verflossen, dessen Schilderung in der neuen Rheinischen Zeitung Wertsfeder entstammt und die Anwesenheit des Königs und des Reichsverwesers konnten das Publikum nur kurze Zeit beschäftigen. Kaum waren die hohen Gäste abgereist und der festes Jubel verhallt, so wandten sich die Gedanken aller wieder der Politik zu und im September brachen ernste Unruhen aus. Freiligraths Prozess in Düsseldorf erregte den größten Unwillen und der preußisch-dänische Waffenstillstand brachte die Gemüter vollends in Wallung. Es wurden Protestversammlungen gehalten. Freiligraths Toten an die Lebendigen wurde unter ungeheurem Beifall verlesen. Eine Versammlung auf dem Frankenplatze, von Bürgers präsidiert, erwählte einen Sicherheitsausschuss. Das war der erste Schritt zur offenen Empörung. Eine andere in Worringen erklärte sich für die Rote Republik. Der zweite Demokratenkongress am 24. September brachte die Führer der Bewegung aus den ganzen Rheinlanden nach Köln. Versammlungen wurden gehalten, trotz des ausdrücklichen Verbots der Polizei und Barrikaden erbaut, auf denen die rote Fahne wehte. Die Bürgerwehr fraternisierte mit dem Volke. Bis dahin hatten sich die Behörden merkwürdig langmütig gezeigt. Länger konnten sie dem revolutionären Treiben nicht zusehen. Der Belagerungszustand wurde über die Stadt verhängt, die Bürgerwehr entwaffnet, zahlreiche Verhaftungen wurden vorgenommen, darunter Becker, der spätere Oberbürgermeister. Andere Republikaner entzogen sich der Verhaftung durch rechtzeitige Flucht. Die Neue Rheinische Zeitung wurde suspendiert. Und das war das Beste, was ihr geschehen konnte. Denn Marx hat... Die Neue Rheinische Zeitung wurde suspendiert. Und das war das Beste, was ihr geschehen konnte. Denn Marx hätte sie in der nächsten Zeit, da er mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, doch nicht können erscheinen lassen. Dazu hatten sich sämtliche Redakteure außer Marx und Wirth bei der Kölner Bewegung stark kompromittiert und waren flüchtig geworden. Wunderbarerweise hatte sich Wirth in den Versammlungen nirgends hervorgetan, obgleich er sich doch im Freihandelskongress als vorzüglicher Redner bewährt hatte. Er muss in dem allgemeinen Taumel wohl so viel Besinnung behalten haben, dass er die Erfolglosigkeit dieser Demonstrationen einsah und mit aussichtslosen Dingen hatte sich niemals gern abgegeben. Vielleicht hat auch sein von neuem auftretendes Halsleiden ihn gehindert. Es muss ziemlich schlimm damit gewesen sein, da er brieflich Hofrat Dr. Piderit in Detmold deshalb konsultierte. Piderits Antwort verdient es, hier wiedergegeben zu werden. Sie lautet:
Detmold, der 8. Juni 1848. Hochgeehrtester Herr, Ihr Zustand steht mir noch so lebhaft vor der Seele, als ob Sie vor meinen Augen ständen. Ich habe Sie in Ihrem seligen Vater studiert. Ich bedauere nur, dass Sie noch weniger ein Freund von radikalen Mitteln sind, als er war. Ich weiß wohl, dass Sie in anderen Dingen die radikale Heilmethode vorziehen, aber für Ihre Gesundheit begnügen Sie sich mit der Palliativen. Zwar äußern Sie, der sterbliche Leib ginge am Ende doch über alles. Aber erlauben Sie mir zu sagen, dass dieser Ausspruch Resultat einer Reflexion ist, die sehr kalt bleibt, während Sie doch sehr warm sind. Ihr Tun steht damit in Widerspruch. Denn wollten Sie für Ihre Gesundheit sorgen, so würden Sie sich nicht in das politische Parteitreiben kopfüber hineinstürzen und durch die vielen Emotionen der fatalen Lungensucht, welche Sie bedroht, in die Hände arbeiten. Sie leben für eine Idee. Ich achte das. Sie werden sich Ihr aufopfern. Das ist Ihr Wille. Aber für Ihr langes Leben und für Ihre Gesundheit wollen Sie möglichst wenig tun. Sie wollen diesen Forderungen keine Konzessionen machen oder die Gemachten ohne Gefähr so halten wie der König von Neapel. Eben weil Sie in Köln sind, müssen Sie nach Aachen gehen. Welcher kölnische Kollege behauptet denn, dass er Aachener Bäder in Köln machen könne? Erit mihi Magnus Apollo. Man täuscht Sie. Man spricht von dem Bade wie von einer Nebensache, von dem Brunnen wie von der Hauptsache. Es verhält sich umgekehrt. Den Männern der Partei ist man übereingekommen, solche Mittelchen nachzusehen, aber dem Arzte nicht. Mit dem Bade in Aachen ist es allein auch nicht getan. Während der Badekur muss man ein Pflanzenleben führen, vegetieren, weder animiert noch animalisch leben. Hat man dort etwas gewonnen, so kann man später die Zinsen des Gewonnenen verzehren, aber nicht das Kapital rasch wieder durchbringen. Ich fürchte, Sie werden es anders machen. Und der Sturm wird Sie abschütteln vom Baume des Lebens wie ein frühwelkes Blatt. Wollen Sie aber ein anständiger Philister werden, jeden Sommer 6 Wochen in Aachen baden und ein Fontanell am linken Oberarm tragen, so können Sie dem bunten Jagen und Treiben der törichten Menschen noch eine Reihe von Jahren zusehen. Plättil, mit ehrlicher Freundschaft, Ihr sehr aufrichtiger Piederit.